Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast. Heute wieder mit Brian Kemener und Frederik Schick. Schön, dass du da bist.
Ja, moin. Ich habe auch Bock. Also es gibt echt einiges zu bereden dieses Mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir besprechen nämlich logischerweise die Divisional Round. Und anders als die Wildcard, finde ich, hat die Divisional ein bisschen mehr abgeliefert, gerade was Close Games anging. Wir machen das Ganze wieder chronologisch, fangen also an beim Spiel am Samstagabend, für uns Abend, Ravens-Texans. Und das war leider auch das einzige Spiel, was jetzt an Spannung her nicht so viel hergegeben hat, weil es einfach ziemlich deutlich eine weitere starke Performance des vermutlichen MVP Lamar Jackson war. Und Brian, hatten die Texans denn überhaupt eine Chance, in dieses Spiel reinzugehen?
Also, man muss ja sagen, Ende dritten Viertels, da stand es ja 17 zu 10. Also, es war jetzt ja wirklich bis dahin auch noch durchaus eine spannende und enge Geschichte. Es war ja dann auch eigentlich erst so wirklich im vierten Viertel, wo die Ravens dann wirklich weggezogen sind und man dann auch gemerkt hat, okay, jetzt kommt da keine Gegenwehr mehr. Was für mich so ein bisschen die Story des Spiels war, war ja im Grunde, dass du nie das Gefühl hattest, die Texans haben ihre Offense irgendwie ins Rollen gekriegt. Am Ende hat ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen,
ich meine, der einzige Touchdown war ein Punt-Return.
Genau, war... das meine ich. Die Offense hat am Ende 3 Punkte gemacht, ne? In so einem Spiel, gegen die Ravens, das reicht dann halt einfach nicht. Ne, muss man mal ganz klar sagen. Und das war halt für mich auch der genaue Unterschied zum Spiel gegen die Browns. Stroud stand eigentlich gefühlt konstant sofort unter Druck. Man ist überhaupt nicht ins Laufen gekommen. Das Running Game hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und dann war es am Ende so ein bisschen zu eindimensional. Stroud musste dann sehr, sehr viel selbst machen, hatte aber dafür einfach nicht genug Zeit. Und die Ravens haben das einfach defensiv extrem gut gemacht und letztendlich war das für mich auch so ein bisschen der Schlüssel, warum sie das dann am Ende so deutlich gewonnen haben.
Denkst du, klar, ich meine, die Browns haben eine starke Defense auch, aber ich glaube, also für meinen Teil, ich glaube, das liegt aber auch eher daran, dass die Ravens einen besseren Linebacker-Core haben mit Patrick Queen, Roquan Smith und so weiter. Also haben weitaus besseren Job geleistet in eben auf dem Linebacker-Level den Run zu containen oder auch Stroud immer in der Pocket zu halten, ihm nicht viel Zeit zu geben. Und ich glaube, das war entscheidend im Vergleich, wenn wir uns die Browns angucken, die, glaube ich, nicht so viel Pressure bekommen haben. Oder was ich halt auch fand, ist, du hast Stroud hier das erste Mal angesehen seit langer Zeit. Klar, er hatte jetzt nicht viel Optionen, weil die Ravens einfach ein gutes Spiel gemacht haben, defensiv. Aber du hast ihm auch das erste Mal hier und da mal angesehen, dass durchaus, klar, er ist ein super Spieler, aber mit Druck ist es natürlich, ja, wie sagt man das? Es ist ungemein schwieriger, wenn du dann noch ein Rookie bist und noch nie in einem Divisional Game standest. Ich glaube, hat ihn das erste Mal so ein bisschen eingeholt.
Vor allen Dingen, das ist ja auch was man irgendwie mittlerweile komplett vergessen hat. So ein bisschen war das ja auch vor dem Draft das Problem eigentlich bei Stroud, dass man immer gesagt hat, okay, das Talent ist da, nur halt unter Druck wird er teilweise ein bisschen wild und so. Und ist jetzt nicht, dass er irgendwie wild geworden ist und Interceptions geworfen hat. Ne? Am Ende hat er ja keine Interception geworfen. Aber man hat dann schon gemerkt, dass so ein bisschen da einfach nicht mehr so diese Sicherheit da war und dieses, okay, es kommt vielleicht Pressure von einer Seite, dem kann ich ausweichen und dann habe ich trotzdem ein Fenster, um den Wurf zu setzen. Und das war halt nicht, weil er hat es zwar vielleicht einem ausgewichen, aber dann kam halt der Druck auch von der anderen Seite. Und dann muss man halt auch sagen, die Secondary der Ravens hat richtig gut gehalten. Also zwischendurch waren immer mal wieder so ein, zwei Plays, wo dann doch ein bisschen längerer Ball kam, zum Beispiel auf Collins oder auch auf Dalton Schultz. Aber irgendwie sind die Texans nie so richtig ins Rollen gekommen. Und da muss ich sagen, die Ravens auf der anderen Seite hatten ja so am Anfang auch ähnliche Probleme. Also es war ja wirklich so ein Spiel. Zur Halbzeit waren ja wirklich extrem viele Punts. Das war schon ungewöhnlich, aber man hat gemerkt, mit der Halbzeit hat sich's dann komplett geändert, weil plötzlich haben die Ravens komplett auch Antworten darauf gefunden, dass sie so viel geblitzt wurden. Lamar Jackson deutlich sicherer immer wieder, sei es am Boden oder in der Luft, die Texans Defense dann so ein bisschen auch zerlegt. Und das ist halt wirklich so der Unterschied gewesen. Die Texans haben nie ihre Offense hingekriegt, irgendwie zu adjusten. Und bei den Ravens kam halt eben in der Halbzeitpause diese Änderungen, die dann dazu geführt haben, dass man plötzlich viel mehr Punkte eben gemacht hat. Und das war dann am Ende eben ausschlaggebend. Und deshalb ist es dann am Ende noch so deutlich geworden.
Es ist interessant, dass du genau das ansprichst, die Änderung, weil ich wollte gerade auch darüber reden. Was die Ravens ja gemacht haben in letzter Zeit, ist ja häufiger, ich glaube, es war auch, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hatte, aber irgendein Team meinte, sie haben für Lamar Jackson gegameplant und sein Scramblen und dann ist er auf einmal viel mehr in der Pocket geblieben und hat viel mehr geworfen. Und das hat er auch im ersten Quarter so weitergemacht, in den ersten beiden Quartern. Er ist mehr in der Pocket geblieben, hat nicht sofort eine Escape Lane gesucht, hat nicht gescrambled, so viel wie er das sonst gemacht hat. Und deswegen haben die Texans tatsächlich auch ihre 3 Sacks bekommen da, was mich total überrascht hat, weil Lamar ja vermutlich mit der am wenigsten gesackteste Quarterback der Liga ist. Auf der anderen Seite dann eben die Ravens mit gar keinem Sack. Aber dann hast du es eben schon richtig gesagt, die Ravens haben dann ja umgestellt und dann hat Lamar wieder mehr gescrambled. Also hat halt auch wirklich, das hast du auch gesehen, den Ball vielleicht nur halb so lange gehalten, überhaupt bevor er sich entschieden hat, zu rennen. Ich glaube, das war die richtige Änderung, wie man ja später am Score gesehen hat.
Ja, vor allen Dingen haben sie auch so ein bisschen umgestellt auf so eine Kurzpass- beziehungsweise Quick-Passing-Game. Also noch eine gute Statistik dazu. In der ersten Halbzeit ist er den Ball oder ist Lamar Jackson den Ball in 3,51 Sekunden losgeworden im Schnitt. Und in der zweiten Hälfte waren es dann nur noch 2,25 Sekunden. Also
Siehst du,
über eine Sekunde schneller.
geben mir die
Also,
Statistiken recht.
ja, ganz genau. Und da sieht man halt, dass sie das wirklich umgestellt haben, gesagt haben, okay, wir nehmen das, was die Defense uns anbietet, wir nehmen die schnellen Passing Lanes plus eben Lamar immer wieder nicht nur, das war ja auch nicht nur Scrambled, sondern auch wirklich designte Option Plays und so weiter. Und da hat man dann auch einfach gemerkt, je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr ja, ist die Defense der Texans so ein bisschen eingebrochen. Ne? Am Anfang konnten sie es halt noch ganz gut verteidigen, aber das wird halt immer schwerer, vor allen Dingen, wenn du auch am Boden so krass ja, dominiert wirst, weil am Ende 229 Rushing Yards für die Ravens, ne? Und das war jetzt ja nicht nur Lamar, also der hatte zwar 100, aber auch Justice Hill, Gus Edwards und Devin Cook hatte ja sogar auch ein paar Rushes.
Und was du da nicht vergessen darfst, ist, dass das Run-Game öffnet immer ein Spiel in einer ganz anderen Weise, weil auf einmal ist die Defense viel, viel abgehetzter, hat schon viel mehr Meter in den Knochen und dann werden die Routen dadurch besser, der Wide Receiver. Also du hast mehr Abstand. Wenn Lamar dann rennt oder wenn es dann irgendein Option Play ist, wie du schon meintest, dann ist die Defense muss eigentlich alles honoren. Also sie müssen wirklich mit jedem mitgehen und sind dann natürlich dementsprechend auch schon wirklich gassed am Ende, also haben nicht mehr viel im Tank übrig.
Ja, vor allen Dingen, es gab ja jetzt auch nicht diesen einen Spieler, auf den sich Lamar irgendwie die ganze Zeit konzentriert hat. Auch im Passing Game, ne? Also am Ende Zay Flowers, der Leading Receiver mit 41 Receiving Yards. Das ist jetzt ja nicht besonders viel, ne? Du hast dann noch einen Rashod Bateman, der mal ein paar Targets bekommen hat. Isaiah Likely,
Der
ne?
Touchdown, genau, ja.
Genau, Odell Beckham tatsächlich nur mit einem Target und einem Catch für 12 Yards. Von daher, das ist dann auch schwierig, wenn du weißt, okay, im Grunde müssen wir wirklich auf jeden aufpassen, weil jeder kriegt auch den Ball. Und das hat Lamar schon sehr, sehr stark gemacht, wie er dann auch den Ball verteilt hat. Das fand ich eigentlich genauso spektakulär, wie was er am Boden gezeigt hat. Und das zeichnet ihn halt aus am Ende, ne? Zwei Touchdowns durch die Luft, zwei am Boden. Das ist dann schon nochmal ein Statement, wo man auch sagen muss, okay, das war jetzt das fünfte Playoff-Game für ihn und erst der zweite Sieg und da sieht man ganz klar, da ist auch so ein gewisses, ja, das Ziel ist vor Augen, ne? Der Titel. Und das
Ja.
es könnte dieses Jahr tatsächlich auch reichen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise hingeht für die Ravens.
Vor allem, das wollte ich dich als nächstes fragen. Was denkst du denn, was könnten die Chiefs denn überhaupt machen, um gegebenenfalls diese Gameplay-Änderung von Lamar bleibt in der Pocket zu, sie ab der Hälfte des Spiels oder irgendwo flippen sie einen Switch und auf einmal läuft da wieder mehr, es sind mehr Option-Plays, Quick-Passing-Game, wie es jetzt hier war. Weil das ist natürlich super schwer zu kontern, gerade wenn du dann eben das in der zweiten Hälfte des Spiels machst, wo die Defense schon nicht mehr die frischste ist.
Ich
Also.
glaube, das Ding ist, du musst halt immer konstant versuchen, dich zu verändern, auch mit dem, was du der Offense anbietest. Also,
Ja.
dass du versuchst auch, ja, die Änderungen mitzugehen und dann deine Defense auch ein bisschen zu verändern. Da brauchst du natürlich gute Spieler für, die das können. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, was da auch so ein bisschen, ja, ein Schlüssel ist, ist, dass du eben in der Mitte Leute hast, die sowohl covern können als auch gegen den Run stark sind. Also auf Linebacker-Level und in der Secondary auch bei den Safeties, da brauchst du halt Spieler, die so ein bisschen, ja, beides verteidigen können und wo du dann sagst, okay,
Ja.
das könnte so funktionieren. Und ich glaube, das ist dann der Schlüssel. Aber letztendlich ist es, und ich finde, das haben die Playoffs auch wieder gezeigt, es ist einfach unglaublich schwierig, so Elite Quarterbacks konstant ja, verteidigen. Und du brauchst halt selbst einen Elite Quarterback oder zumindest eine Offense, die auf Elite-Level spielen kann, wo man dann wirklich mitgehen kann. Und du brauchst halt jemanden, der die diese Spiele gewinnen kann.
Jetzt ist natürlich die Frage, bei den Chiefs, die jetzt auf dem Linebacker-Level meiner Meinung nach nicht so stark sind, ob die das nächste, also jetzt in dieser Woche schaffen werden. Da, bevor wir jetzt aber schon in die Zukunft schauen, würde ich noch ganz kurz auf zwei Szenen eingehen. Wo ich mich weggeschmissen habe, als Lamar einfach in den Tunnel durchgerannt ist bei dem einen
Ja,
Touchdown-Run.
geiles Ding.
Ja. Und dann hat er auch ein paar schöne Worte für CJ Stroud gefunden am Ende, wo er meinte, also wo er zu Stroud gesagt hat, dass der bald da wäre auf dem Level auch. Das finde ich, hat er recht und war auch eine schöne Geste, also schön gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Und er ist ja auch einer, der selbst das auch erlebt hat, wie er halt in die Playoffs kam, noch als relativ junger Spieler. Und dann eben auch andere Teams einfach besser waren, ne? Das ist halt das Ding, wenn du ein junger Quarterback bist, bei einem Team, das vielleicht auch einfach noch nicht ganz so weit ist. Und so ist es ja auch bei den Texans. Die waren letztes Jahr noch wirklich eins der absolut schlechtesten Teams. Und von daher jetzt in der Divisional Round zu stehen, ist für sie auf jeden Fall, denke ich, ein großer Erfolg. Und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Vor allen Dingen dann auch, wenn du weißt, du hast mit CJ Stroud einen Spieler, der wahrscheinlich in den nächsten 2, 3 Jahren auch nicht nur Top 10 Quarterback sein kann, sondern vielleicht auch eben in diese Top 5
Ja.
Reihe reinkommt, womit du dann wirklich einen Shot hast. Nicht nur auf einen Super Bowl, sondern auch auf mehrere.
Ja. Ja, nee, dass die Texans einen Franchise-Quarterback haben und jetzt ein Team, was so solide spielt, sollte eigentlich für alle Fans eine Riesenüberraschung sein nach den letzten 2, 3 Jahren davor. Von daher durchaus trotzdem Erfolg, auch wenn sie es jetzt nicht geschafft haben. Aber ich muss auch sagen, das hätten, glaube ich, auch die wenigsten von uns erwartet gegen dieses Ravens-Team. Dass das ein Upset wird. Da hätte wirklich Anfang des Games das Momentum, sie hätten direkt aus dem Tor ankommen müssen und ne, ordentlich Momentum
Ja,
mitbringen. Am besten
yeah.
direkt Opening Drive Touchdown, was in die Richtung.
Genau, ich dachte, der Punt-Return-Touchdown wäre es dann vielleicht, aber irgendwie hat sich's halt nicht auf die Offense übertragen und das war dann einfach nicht genug.
Ja. Gut, damit haben wir unser erstes Spiel abgehakt. Wir gucken gleich weiter. Bleibt dran bei Interception, dem Football Talk. Ihr hört uns hier weiterhin auf mein Sport Podcast. Wir schauen dann gleich auf die 49ers und die Packers. Die Divisional Round, um die dreht es sich heute hier bei Interception auf mein Sport Podcast. Und das nächste Game steht an: Packers gegen 49ers. Und anders als das Game, was wir eben besprochen haben, war das hier definitiv eine enge Kiste. Wir hatten zwei recht junge Quarterbacks mit Jordan Love und Brock Purdy auf beiden Seiten stehen, die durchaus beide auch unter enormem Druck standen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, und da kannst du mir gleich widersprechen, Brian, aber trotz dessen, dass die Packers verloren haben, sah Jordan Love meiner Meinung nach wie der bessere Quarterback aus in dem Game.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das ein Spiel war, was wirklich nicht die 49ers am Ende gewonnen haben, sondern die Packers haben es so ein bisschen
Verloren,
weggeschmissen.
ja.
Ja, sie haben es wirklich verloren. Und das ist halt wirklich, wenn du guckst, die letzten vier Drives der Packers waren halt Interception, Punt, Missed Field Goal, Interception. Und
Vor
das ist
allem die
halt
letzte
wirklich,
war schlimm von Love.
die letzte war übel, ja. Und letztendlich, ne, hast du halt Jordan Love mit zwei Interceptions, Purdy mit null. Aber da muss auch ganz klar sagen, da hatte Purdy schon ordentlich Glück. Also
Ja.
ich weiß nicht, bei welchem ja, Play es war, wo er in der Endzone eigentlich, ja, es war eigentlich ein Interception. Der Packers-Verteidiger lässt es dann fallen. Und
Ja.
das ist halt dann wieder so ein Ding, wo du sagst, boah, das könnte so ein richtiger Swing nochmal sein. Da hat er dann schon Glück gehabt und letztendlich war es aber trotzdem, würde ich sagen, sogar von beiden kein schlechtes Spiel. Also es war jetzt nicht so ein Elite-Level wie jetzt vielleicht von einem Lamar Jackson oder auch von einem Josh Allen und Patrick Mahomes, wo wir ja später noch drüber reden. Aber es war grundsätzlich kein schlechtes Spiel von beiden. Aber das ist dann halt so ein bisschen der Unterschied, ne? Die Packers können es sich halt nicht leisten, solche Fehler zu machen in solchen Spielen, weil sie halt nicht so ein Elite-Level haben, was das Talent angeht. Und die 49ers haben halt so viel Qualität im Kader, dass sie jetzt halt auch an dem Punkt sind, wo sie auch mal einen Rückstand aufholen können. Und das hat ja diesmal geklappt. Das ist ja, glaube ich, das erste Spiel, was Kyle Shanahan gewinnt mit den 49ers, wenn er ins letzte Viertel geht und mit mehr als 10 Punkten oder 10 oder mehr Punkten zurückliegt. Ja, also das ist ja auch schon so eine Statistik, die immer so für sich gesprochen hat. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass es so ein Purdy nimmt das Team auf seine Schultern Ding war,
Auf gar keinen Fall.
sondern eher so eine Mini-Meltdown von den Packers. Was aber auch was bei den Packers jetzt aber auch nicht so schlimm ist, weil es halt ein junges Team ist und
Ja.
sowas kann dann halt mal passieren, ne?
Aber du hast es schon gesagt, das war jetzt kein Purdy nimmt das Team auf die Schultern. Das haben wir aber auch generell noch nicht gesehen. Ich weiß, es ist ziemlich im Trend, Purdy zu haten, und ich will jetzt nicht so extrem da mitmachen, aber du hattest auch schon recht. Die eine Sache in der Endzone, es gab noch eine zweite, die wirklich direkt zum Packers Defender geworfen war, die fallen gelassen wurde. Und dann generell ganz, ganz viel zu hohe Pässe, was ich auch gesehen habe. Dann habe ich mich gefragt, woran liegt das? Gut, es hat an dem Tag in Santa Clara ganz schön geregnet am Anfang. Deswegen hat Purdy, glaube ich, anfänglich auch noch mit Handschuh gespielt, was er bisher noch nicht so kannte. Aber spätestens ab der Hälfte dann nicht mehr, dann waren die Bälle auch trocken und da gab es eigentlich keine Ausreden mehr für die ganzen Mistpasses. Ich glaube aber, wer war, war Samuel war recht früh raus, ne?
Ja,
Mit einer
genau, das war
Verletzung.
auch so ein.
Und
Das war, ist auch so eine Geschichte, die man noch im Auge behalten muss, weil es auch noch nicht sicher ist, ob er überhaupt
ja.
spielen kann im Championship Game.
Und da, ich weiß nicht, da muss ich immer an diese NFL-Memes denken, irgendwie Purdy, wenn er keinen Hall of Famer hat, der seine Checkdown-Passes für 80 Yards zum Touchdown läuft. Nein, so extrem ist natürlich nicht gewesen, aber ich fand tatsächlich, wie wir schon gesagt haben, was den direkten Vergleich anging, bis aufs Ende war Jordan Love eigentlich der bessere Quarterback. Ja.
Ja, da war ein Pass, ich weiß nicht, ob du noch weißt, wen ich meine, auf Romeo Dubs, wo er wirklich so dem Druck ausweicht, aus der Pocket raus und dann so ein bisschen im Lauf noch halb gegen die Wurfrichtung und den komplett perfekt über einen Verteidiger noch an die Sideline setzt, wo
Ich
Romeo
glaube, es waren
Dubs den
ungefähr
halt wirklich fangen kann.
30 Yards oder so, ne? Wenn ich mich
Ja,
richtig
es
erinnere.
war
Es war
ein
ein ziemlich langes
Wahnsinnsding.
Ding, ja.
Also Purdy hatte auch ein, zwei Dinger, die waren richtig cool. Also da waren auch, das muss man auch mal sagen, waren richtig gute Pässe dabei. Jawan Jennings war ja so ein bisschen die Überraschungspersonalie, der dann so ein bisschen übernommen hat, als Samuel raus war. Wo man ja eigentlich gedacht hat, okay, jetzt könnte vielleicht Ayuk nochmal richtig Targets
Aufklemmen, ja.
bekommen. Aber irgendwie kam das gar nicht so dazu. Aber so ein bisschen war es auch wieder so dieses Christian McCaffrey und George Kittle Ding, wo man halt sagen muss, die Packers haben es nicht geschafft, konstant so diese beiden zu verteidigen und
Gerade in der zweiten
eigentlich.
Hälfte des Spiels war McCaffrey dann ein immer größerer Faktor, ja.
Ja, genau, und Kittle ja auch mit 81 Yards und Touchdown. Das waren so die beiden und eigentlich verwunderlich, wenn man bedenkt, eigentlich Quay Walker und Devondre Campbell, eigentlich keine schlechten Linebacker, aber irgendwie haben sie das nicht in den Griff bekommen
Na,
und
es ging ja am Anfang noch wirklich. Ich habe das Spiel wirklich live gesehen die ganze Zeit und ich hab mir am Anfang gedacht, wow, sie schaffen es eigentlich echt gut, diese ganzen explosiven Plays zu verhindern. Aber dann ist irgendwann das Momentum geschiftet und dann fing ein Play an und dann kam das nächste und wieder das nächste und dann war eigentlich nichts, also dann lief nichts mehr danach so richtig. Also dann sind die 49ers ja auch zurückgekommen, wie du meintest.
Ja, genau. Und sie haben es aber bis dahin, und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, eigentlich ganz gut geschafft, so ein bisschen die Big Plays wegzunehmen. Also die 49ers hatten zwar ab und zu gute Drives und dann auch so Touchdown-Drives, aber nicht so diese explosiven
Was man von ihnen kennt, ja.
Plays. Genau, was man von ihnen kennt, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein 12-Yard-Pass, der dann zu einem 80-Yard-Touchdown wird oder so. Und hinterher kam es dann doch ein bisschen häufiger, dass es dann plötzlich, dann war es mal ein 20-Yarder oder mal so ein, weiß ich nicht, so ein 15-Yarder, einfach so diese Chunk-Plays. Und da würde ich auch sagen, dass das ist halt das Ding, wenn du keine Elite-Defense hast, die aber so ein bisschen über den eigenen Möglichkeiten spielt, dann wird es halt mit Zeit immer, immer schwieriger, weil es ist, du weißt halt bei den 49ers kommt halt ein Lauf nach dem anderen oder auch diese kurzen Pässe, und es ist halt super schwer zu verteidigen, weil du immer wieder rein crasht und immer wieder musst du dann wieder 100% geben, komplett konzentriert sein, und da muss man dann halt, und das war halt das Ding bei den Packers, sie haben halt offensiv mitgehalten, aber am Ende dann diese ein, zwei Fehler zu viel gemacht, auch dieses Missed Field Goal.
Missed Field Goal, die beiden Dropped Interceptions. Eine Sache davon hätte nur ja in die Richtung der Packers gehen müssen. Das hätte vermutlich gereicht schon, ja.
Ja, genau, am Ende musst du ja auch sagen, ne, dieses 41-Yard Field Goal, hast du
Das ist
das,
ein
dann
Must-Make, ja.
ist es auf jeden Fall gleich, ne? Und das war jetzt wirklich, wie du es gesagt hast, war jetzt kein 55-Yarder oder so, ne? Wobei die 49ers ja auch noch ein geblocktes Field Goal hatten. Aber das macht dann am Ende in so einem engen Spiel halt den Unterschied.
Ja. Was ich ganz gerne nochmal ansprechen würde, bei den Packers war es genau ein bisschen andersrum. Da war das Run-Game am Anfang ziemlich stark. Aaron Jones, also sie haben da teilweise Drives gemacht, wo Love eigentlich fast nur Handoffs gemacht hat und Aaron Jones wirklich pro Run immer seine 6, 7 Yards geholt. Und das war ziemlich effektiv. Und dann später hast du auch gesehen, hatten die Packers ein paar Big Plays, die dem, ich sag mal, dem Feld ein bisschen geschuldet waren. Was doch ein bisschen nass war, das hat man dann gemerkt, weil ich glaube, bei drei Pässen, die so 20 plus Yards waren oder 15 plus Yards, hast du gesehen, war der Packers Receiver weit offen. Ich glaube, das war auch einmal Dubs, weil einfach der Defender geslippt ist, also wirklich gefallen ist. Ich glaube, das eine hat dann auch zum Touchdown geführt, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja.
Ja, das haben sie ja auch schon gegen die Cowboys so ein bisschen, aber auch teilweise geschemt. Aber das war auffällig, dass da auch wieder so viele offene Receiver waren, die dann wirklich Platz hatten.
Wenn ich jetzt Packers-Fan bin, was erwarte ich jetzt nächstes Jahr? Nach eigentlich einem Game, wo mit dem sie es hätten fast ins NFC Championship Game schaffen können.
Also eigentlich ist es ja so, man hat ja diese Stützen, oder sagen wir mal, du hast so ein paar erfahrene Spieler, auf die du aufbauen kannst, sowohl offensiv als auch defensiv, ne? Und du hast jetzt auch einen Quarterback, der jung ist, mit Love, um den du auch erstmal herum was aufbauen kannst. Ich bin tatsächlich gespannt darauf, was sie so machen, was im Receiving Game. Also versuchen sie da nochmal was ja, nochmal irgendwie vielleicht einen Veteran zu holen, oder versuchen sie halt wirklich nur auf diese jungen Spieler zu bauen, ne? Hast ja mit Dubs, Reed, Christian Watson, auch Luke Musgrave auf Tight End, hast du ja so ein paar gute Waffen, wo man sagen könnte, okay, die wollen wir jetzt weiterentwickeln, aber ich habe manchmal so das Gefühl, so der eine Veteran, der fehlt ihnen dann noch, der so ein bisschen die, ja, sagen wir mal so ein Adam Thielen in seinen besseren Tagen, der dann so einfach die dreckigen First Downs holt. Weißt du, was ich meine? So,
Ja.
das würde ich gerne sehen, dass sie da noch einen holen. Und defensiv muss man halt schauen. ist halt eigentlich seit Jahren schon so eine Unit, die eigentlich richtig stark sein sollte, aber irgendwie nie so hundertprozentig dem standhalten konnte. Jetzt war es aber in den Playoffs eigentlich beide Spiele richtig gut. Also dadurch, dass es noch ein recht junges Team ist, finde ich, kann man da richtig drauf aufbauen. Und niemand hat, glaube ich, dieses Jahr erwartet, dass man mit dem Team so ja, in die Divisional Round kommt und dann auch noch die 49ers am Rande einer Niederlage hat. Also so ein bisschen wie bei den
Wie bei,
Texans
ich wollte es gerade
letztendlich.
sagen, ja.
Ja, eine sehr erfolgreiche Saison.
Ja. Und auf der anderen Seite, wir können ja gleich mal auf die 49ers schauen, die dann im NFC Championship Game gegen die Detroit Lions stehen. Ein Satz, den ich nicht gedacht hätte, vor 2 Jahren mal zu sagen. Und hier würde ich denken, müssen die 49ers ein bisschen noch was machen, genau wie gegen die Packers in der ersten Hälfte, um den Run zu stoppen. Weil die haben zwar extrem gute Coverage-Linebacker mit Fred Warner und, na sag schon,
Dre Greenlaw.
ja, Drake Greenlaw, danke. Drake Greenlaw. Aber sie sind nicht ganz so stark wie eben in der Coverage gegen den Run. Und da wissen wir, die Lions, also wir werden jetzt hier noch keinen großen Ausblick werfen, aber die Lions sind ein Team, was verdammt stark laufen kann. Montgomery, Gibbs und so. Da müssen wir mal schauen. Das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Game. Da bin ich richtig hyped für.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Schwachstelle der 49ers, ne? Diese Run-Defense.
Jetzt nicht diese großen Runs zu defenden, so, aber mehr so dieses, genau diese.
Ja, dass du immer fünf Yards oder so gegen
Ja,
dich
genau.
kriegst, weil das kannst du dir gegen die Lions nicht erlauben, weil dann haben die so viele offensive Möglichkeiten mit dem Playcaller, der auch, das haben wir auch, da sprechen wir noch drüber, gegen die Buccaneers gesehen, der attackiert halt konstant deine Schwachstellen und der wird das halt sowas von ausnutzen.
Vor allem
Und dann haben sie halt auch, dann öffnet sich halt auch alles im Passing Game für sie, ne? Dann hast du plötzlich, okay, dann musst du sagen, gut, Warner und Greenlaw gehen jetzt mehr auf den Run, dann hast du plötzlich mit Sam LaPorta einen Tight End, der dahinter dann plötzlich die Yards macht, oder einen
Ja.
Amon-Ra St. Brown. Also das könnte schon, da müssen die 49ers auf jeden Fall auch defensiv deutlich besser spielen.
Vor allem hast du mit Montgomery und Jahmyr Gibbs zwei Running Backs, die auch eher so ein bisschen shifty sind. Das heißt, wenn die eine Cutback-Lane sehen, dann attackieren die hart. Die Packers sind, Aaron Jones ist ein super Running Back, aber eben nicht ganz so shifty, würde ich sagen, wie die Lions im Run-Game.
Ja, zumindest nicht so shifty wie einen Jahmyr Gibbs, der dann
Ja.
auch wirklich diese explosiven Läufe
Genau.
rausholt, die dann wirklich auch der holt dir dann Touchdown, wenn er einmal durch ist, dann holst du ihn nicht mehr ein. Das ist halt so.
Na, machen wir es doch gleich so. Ihr bleibt dran bei Interception auf mein Sportpodcast und wir schauen gleich mal auf Lions gegen Buccaneers. Bis gleich.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Schön, dass ihr da seid, noch da seid. Interception, wir besprechen weiter die Divisional Round und ja, kommen jetzt eigentlich zum Überraschungs-Matchup Galore. Detroit Lions gegen die Tampa Bay Bucks. Was für eine Welt, in der wir leben, was für eine Simulation, oder Brian?
Ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, die Lions, das vergisst man immer so ein bisschen. Die haben ja das erste Spiel oder das Auftaktspiel der Saison gegen die Kansas City Chiefs in Arrowhead gespielt und auch dann gewonnen. Und zwar auch nicht irgendwie mit Glück oder so. Also schon deutlich und verdient. Von daher könnte ja auch tatsächlich vielleicht sogar sein, dass das im Super Bowl so ein Rematch gibt. Ne? Also es wäre schon lustig, wenn das erste und das letzte Spiel der Saison dann das gleiche ist.
Taylor Swift gegen Eminem. Let's go.
Ja,
Da bin ich
genau.
dabei.
Ja, und Halbzeitshow dann irgendwie beide mit Surprise auftreten. Das wär's doch, oder?
Also, das wäre vermutlich das erste Mal seit ein paar Jahren, dass ich wieder eine Halbzeitshow richtig schaue. Okay, aber ja, Lions wirklich mit einem starken Game nach dem anderen gerade. Das ist ein Team, wo ich das Gefühl habe, sorry, dass sie richtig Fahrt aufnehmen, gerade mit jedem Game, was sie mehr gewinnen. Aber natürlich trotzdem gegen Tampa Bay Bucks, die einen Fight abgeliefert haben. Ja, am Ende waren es dann klar, ab der Halbzeit hat sich dann rauskristallisiert, dass die Lions das vermutlich holen, weil sie dann immer eben diesen Abstand gehalten haben, größtenteils. Am Ende waren es 8 Punkte, also es hätte ein Touchdown und Two-Point-Conversion gebraucht, um das Spiel zu teilen. Aber die erste Hälfte fand ich, war ja noch recht kompetitiv von beiden Teams.
Ich würde aber auch sagen, dass es wahrscheinlich sich in der ersten Halbzeit schon so ein bisschen, ja, nicht entschieden hat, aber schon so ein bisschen die Richtung, sage ich mal, klarer geworden ist, in die es geht, weil ich fand, da waren die Buccaneers teilweise so ein bisschen, ja, haben nicht genug aus ihren Möglichkeiten gemacht. Also direkt am Anfang ja diese Interception, wo Mike Evans den Ball irgendwie nicht richtig festhalten kann, fliegt dann in die Arme von einem Verteidiger. Bitteres Ding, aber sie haben halt so ein paar Dinger gehabt, wo man sagen muss, ah, da waren sie vielleicht nicht aggressiv genug, da hätten sie vielleicht was machen können. Auch dann so ein Vierter und Eins, natürlich an der eigenen 34, aber das war halt auch so ein Ding, wo ich dachte, oh, da könnte man auch ein bisschen aggressiver vorgehen.
Das habe ich
Auch
auch
dann
gedacht,
das,
tatsächlich, ja, als ich das
ja, dann
gesehen
auch
habe.
das Field Goal bei Vierter und Fünf an der gegnerischen 32. Da dachte ich mir auch, okay, ist natürlich aggressiv, wenn du das machst, aber das musst du halt vielleicht auch, wenn du ein klarer Underdog bist, auswärts gegen ein klar besseres Team eigentlich. Und am Ende hat sich das dann vielleicht so ein bisschen gerächt, dass sie da dann, ja, einfach nicht aggressiver waren früher. Also am Ende haben sie ja auch alles sozusagen versucht, ne? Ja, dann hattest du diese Interception, die dann am Ende das Spiel beendet. Aber ich hatte auch da jetzt nicht mehr das Gefühl, dass sie das noch holen, weil sie irgendwie
Der Drive sah nicht so aus, nee.
nee,
Davor.
nee. Sie haben es davor dann auch wieder ein bisschen. Es sind noch 12 Minuten zu spielen im vierten Quarter. Du hast Vierter und Vier an der eigenen 31. Pantest. Das war dann schon so das, wo ich dachte, oh, wenn du jetzt einen Touchdown kriegst, dann wird's vorbei sein. Und es sah ja auch nicht so aus, als wenn die Buccaneers die Lions noch stoppen können. Also die Defense ist ja dann auch so ein bisschen eingebrochen. Und dann kam ja auch der dritte Touchdown-Drive in Folge für die Lions. Und dann war es halt auch durch, weil man dachte, okay, 14 Punkte, oh, das werden die Bucks nicht mehr aufholen. Und haben sie ja doch dann am Ende nicht.
Ja, es hätte ja, wie ich schon meinte, Touchdown plus Two-Point-Conversion gebraucht am Ende noch, um es zu teilen. Aber dann muss ich auch ehrlich sein, wenn ich in der Situation bin und könnte mir aussuchen, Quarterback da zu haben, würde ich nicht unbedingt Baker Mayfield nehmen für sowas. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich, Baker hat nicht so dieses Klatsch-Gehen, also noch diesen Game-Winning-Drive zu leaden. Da ist ja klar, er hat das einmal mit den Rams geschafft, nachdem er da 2 Tage war. Aber sonst, ihm fehlt halt so diese Ballsicherheit, diese schnellen, sicheren, harten Completions, um so einen Drive zu schaffen.
Ich würde halt sagen, beide eigentlich, ne? Also nicht nur Mayfield, sondern auch Goff sind da so diese Quarterbacks, die in einem System sehr, sehr gut funktionieren. Aber wenn sie dann so hinten liegen und das Team auf ihre Schultern nehmen müssen und dann halt auch außerhalb der Struktur kreieren, das ist dann halt schon das, was halt nur die wenigsten Quarterbacks können. Und da würde ich sagen, Mayfield und Goff sind da eher nicht diese Quarterbacks, die ich dann haben will. Und das war auch irgend so wie so ein bisschen in diesem Spiel klar, dass es dann ja das Team, was deutlich in Rückstand ist, oder wenn ein Team in Rückstand gerät, dass es dann sehr, sehr schwer wird.
Sich da noch rauszucken, ja.
Genau, weil du eben nicht diesen Quarterback hast, der dann eben das Team auf seinen Schultern nimmt. Plus, was mir auch aufgefallen ist, da waren ein paar Mal bei den Buccaneers irgendwie bei der Protection sehr, sehr komische Problematiken. Also
Ja.
einmal ist zum Beispiel Hutchinson komplett ungeblockt gewesen. Dann teilweise auch einfach Blocks im Running Game komplett verpasst. Da war ich auch so ein bisschen, ja, überrascht und irritiert und dachte mir so, okay, ist das jetzt die Schuld von Mayfield, weil er da irgendwie den falschen Protection Call gemacht hat noch? Oder hat die Offensive Line, haben die da irgendwas verpeilt? Also das ist mir auch aufgefallen. Das war dann auch so ein bisschen, das kam dann noch dazu.
Und wenn wir gerade schon bei Mayfield sind, schlussendlich, wir können ja mal noch mal ganz kurz über die zwei Interceptions reden. Die eine, gut, das war nicht seine Schuld, das ist das klassische Syndrom von du wirfst einen harten Pass, ein Receiver im Lauf kriegt ihn vielleicht gegen die Pads oder ne, Ball bounce hoch, easy pick. Das ist gar keine Frage.
Genau.
Aber dann im letzten Drive, dann die Game-Winning Interception, das war meiner Meinung nach schon wieder ein ziemlich fragwürdiger Wurf, weil im Endeffekt waren es zwei In-Breaking Routes von seinen Receivern, also zur gleichen Stelle, wenn wirklich auf der gleichen Höhe auch fast. Also die, ich schaue es mir gerade an, die hatten 1/2 Yard an Höhe getrennt. Das ist zum einen schon mal meiner Meinung nach ein schlechtes Play-Design, weil dann könnte theoretisch, dann reicht es beim Breakpoint, wenn da ein Defender steht, um zwei Routen rauszunehmen. Und dann war der Wurf halt auch einfach nicht vernünftig ins Window rein, sondern halt ein bisschen unterworfen, also ein bisschen hinter den Receiver und dann dementsprechend für den Defender. Aber dann habe ich mich auch gefragt, du hast an der Stelle eine Minute, hast nur noch ein Timeout und wirfst Middle of the Field von deiner eigenen 10-Yard-Linie. Das habe ich nicht verstanden.
Finde ich gar nicht mal so dramatisch, weil normalerweise ist es ja so, dass die Defenses in so einer Situation
Die
außen
Außen,
halt
ja.
deutlich verteidigen. Hier war es ja aber nicht so. Hier war es ja so eine, ja, zwei Spieler, die halt in die Mitte, also
Es
zwei
waren im
Receiver,
Endeffekt
die in die Mitte gehen.
zwei In-Routes, wirklich, ja.
Ja, genau. Und es waren halt aber auch genau davor die zwei Spieler. Also die Verteidiger haben ja so ein bisschen underneath gecovert. Also
Genau.
wirklich genau, sie standen halt genau davor. Und das war halt das, wo du so einen Ball darfst, den darfst du halt nie und nimmer werfen. Weil da war halt also gar keiner frei. Also das war halt wirklich so ein Ding. Aber es war halt auch da wieder, ne? Der Druck kommt halt durch. Mayfield hat halt den Druck genau gegen sich. Und das ist halt das Ding in solchen Situationen. Er weiß halt, er muss den Ball loswerden.
Ja.
Und das ist halt das Ding, wo dann so ein Quarterback macht dann halt den Fehler, ne? Während halt ein Lamar Jackson dann vielleicht den einen aussteigen lässt, guckt, ist dann nochmal guckt, ist jemand frei und dann vielleicht auch losläuft selbst. Und das ist halt der Unterschied, ne? Und deshalb ist es halt auch so wahnsinnig schwer, in den Playoffs konstant zu gewinnen, wenn du nicht diesen Superstar-Quarterback hast.
Und
Und das ist halt was.
oder eine O-Line, die ihn lange genug schützen kann.
Genau, oder halt eben auch so ein Offensive Scheme, was dir so viel Upside bietet oder so viel, ja, wie bei den 49ers jetzt, wo du weißt, okay, die haben halt immer eine starke Offense, weil
Oder
egal
Lions.
wer der Quarterback ist. Ja, oder Lions halt auch,
Ja,
genau, aber
Ben
das ist
Johnson.
halt das Ding.
Und die Sache ist, weil du sprachst ja auch die Offensive Line und die Protection an, genau bei diesem letzten Play, diesem Pick eben, ist auch was total Skurriles zu sehen, wie der Running Back, ich glaube, es ist Rashad White, in seiner Protection nach ganz außen slidet zum linken Tackle. Aber A, B, C, aber er macht im Endeffekt die B-Gap nicht dicht, wo dann einfach unblockt ein Defender durchrennt. Also es ist, die Protection Calls waren irgendwie komisch oder irgendwie haben da Leute auch häufig, wie du schon meintest, ihre Assignments verkackt. Also das hätte, glaube ich, den Buccaneers ein bisschen mehr geholfen, wenn, weil Mayfield ja, wie gesagt, wie wir schon besprochen haben, unter Druck nicht der Beste ist.
Ja, und da war es halt auch so ein bisschen, ja, weird, dass sie es irgendwie, dass es eher schlechter geworden ist als besser. Also normalerweise ist ja sowas dann auch was, wo die Offensive Line vielleicht am Anfang des Spiels struggelt, auch gerade mit der Lautstärke, wenn du auswärts bist und dann im Laufe des Spiels kommst du so ein bisschen rein. Und das war hier halt gar nicht, ne? Und das in einem Spiel, wo man sagen muss, eigentlich. Das Running Game hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da hätte man vielleicht sogar noch mehr laufen können. Und sie hatten halt mit Mike Evans, der hatte ja auch in der zweiten Halbzeit, war der ja wirklich gar nicht mehr zu covern für die Lions. Und das ist vielleicht so ein bisschen, ja, es war so ein Spiel, das hätte man nicht unbedingt so verlieren müssen, würde ich sagen.
Es waren Gelegenheiten da, es zu gewinnen. Durchaus. Schlussendlich die Lions wieder mit einer starken Offensive Performance. Dadurch zeichnen sie sich ja auch hauptsächlich aus. Und das werden sie ja natürlich auch irgendwie tun müssen gegen die 49ers. Jetzt am kommenden Wochenende möglichst früh auch, um eben eine Chance zu haben. Da gibt es vielleicht noch zu sagen, wenn wir uns, weil wir gerade über das super Offensive Scheme der Lions geredet haben, Ben Johnson vermutlich jetzt der heißeste Kandidat für einen Head Coach, der noch verbleibt, so, oder? Vielleicht Jim Harbaugh könnte man auch noch.
Ja, gut, Bill Belichick ist ja auch noch
ja, stimmt.
Nicht verpflichtet, also da gibt es ja noch einige, aber Ben Johnson ist auf jeden Fall einer von diesen First-Year-Head Coaches, die.
Ja.
Beziehungsweise, also er war noch nicht Head Coach und könnte jetzt so ein First-Year-Head Coach werden und da ist er wahrscheinlich der, die Nummer 1 so. Was man aber echt sagen muss, was mich auch am meisten überrascht hat oder beziehungsweise was ich am positivsten fand bei den Lions, ist, dass man wirklich gesehen hat, dass sie es verstanden haben, die Buccaneers da zu attackieren, wo es ihnen halt wehtat, ne? Die hatten einige Verletzte, die dann irgendwie oder Spieler, die dann raus mussten. Dann hattest du auf Cornerback einen Zion McCollum und der war drin und der wurde halt wirklich dann konstant attackiert. Und das ist halt, das sieht halt dann sehr bitter aus für so einen Spieler. Aber wenn du halt nicht so ein Topspieler bist, es ist halt schwierig auf dem höchsten Niveau. Und der wurde halt wirklich so hart attackiert und auch ein KJ Britt,
aber
der jetzt nicht der beste Linebacker ist bei den oder Coverage Linebacker ist bei den Buccaneers. Der wurde auch wirklich konstant attackiert und das können die Lions halt wirklich enorm gut.
Und da wollte ich gerade sagen, das zeigt doch dann aber auch zusätzlich noch, was für ein extrem adaptiver Playcaller Ben Johnson ist, wenn er das so hinkriegt. Das,
ja,
also das würde mir doch als Lions-Fan oder als möglicher, ich will ihn als Headcoach haben, Kandidat, definitiv nochmal richtig ein Leuchten in die Augen bringen, weil ich merke, er hat nicht nur gute Opening-Scripts und gute, generell für seine Drives sind gut gescriptet, und sondern er ist eben auch adaptiv, wenn und liest das Game dann eben auch, nimmt, was das Gegnerteam ihm gibt, ja.
Vor allen Dingen, weil die Lions ja am Anfang des Spiels gar nicht so krass ihr Offensivspiel durchgebracht haben, also da muss man schon sagen, das war so ein Ding, wo auch wieder Anpassungen eine Rolle gespielt haben und das zieht sich auch so ein bisschen durch diese Divisional Round durch. Eben diese Anpassung und Teams, die eben sich angepasst haben, haben meistens dann auch gewonnen.
Ja. Darwin, du hattest recht, verdammt nochmal. Gut, ein kleiner Thriller in Detroit. Ich bin gespannt, ich hoffe so sehr auf den Eminem Taylor Swift Super Bowl, wirklich. Wir gucken gleich noch. Logischerweise brauchen wir, um Taylor Swift zu kriegen, es muss jetzt nicht unbedingt sein, aber brauchen wir noch das letzte Game dann, Bills Chiefs. Gucken wir gleich drauf nach der Pause. Bleibt also dran, Interception auf mein Sportpodcast. Schön, dass ihr uns noch erhalten geblieben seid. Wir kommen jetzt hier bei Interception auf mein Sportpodcast aufs letzte Spiel der Divisional Round zu sprechen. Und zwar das Rematch des Jahres. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich meine das jetzt ganz, ganz wenig offensive, aber es gab da einen Playcall im Spiel Buffalo-Kansas City, wo vermutlich das zweite Mal innerhalb von ein paar Monaten etwas in Damar Hamlin gestorben ist. Sorry. Es tut mir leid, Bills-Fans. Nein, es war ein definitiv spannendes Spiel, aber das ist die erste Szene, über die ich gerne reden wollen würde. 4. und 5. Bills und du fake puntest und zwar nicht gut. Also es war nicht gut freigeblockt, es war kein kreativer Playcall, es war wirklich einfach wie ein Zone Run zu Outside, also ein Outside Zone Run und das auf Damar, ne, mit Damar Hamlin und es ist grandios schiefgegangen.
Ja, es war halt ein Play, ich glaube in dem Moment waren alle so, hä, warum? Wenn du dafür gehst, du hast Josh Allen, lass ihn halt drauf, ne, es ist 4. und 5, du kannst halt alles machen mit dem, warum Fake Punt? Aber, und das habe ich dann im Nachhinein auch gelesen, und das war wohl tatsächlich auch so, dass sie punten wollten, aber die Chiefs hatten nur 10 Verteidiger auf dem Feld, das heißt, du hast ja dann auch immer jemanden, der da dann steht und so sagt, wann der Ball gesnappt wird, und der hat das dann wohl gesehen, okay, hier, ein Mann weniger und dann hast du diese automatischen Playcalls oder dass du automatisch zu einem Fake Punt übergehst, weil du sagst, okay, diesen Look oder diesen Vorteil, den wir jetzt haben, den müssen wir ausnutzen, weil der eben zu groß ist. Und das war halt wohl auch der Grund, warum dann eben dieser Fake Punt daraus wurde, weil es eben gar nicht so geplant war oder es war kein Playcall von außen, sondern eben innerhalb des
On
Spiels ist
field,
das so ein,
ja.
genau, es ist so eins von diesen automatischen Playcalls, die dann eben passieren und jeder Spieler weiß dann auch sofort Bescheid. Das Problem war halt, ja, der Snap, also die Art und Weise, wie man diesen Fake Punt dann versucht hat, das hat halt wirklich gar nicht geklappt. Und da muss man dann auch schon sagen, es war jetzt nicht am Ende entscheidend, weil die Chiefs ja den direkten Drive, daraus resultierenden Drive ja dahingehend verkackt haben, dass sie den Ball gefummelt haben und eben in die Endzone gefummelt haben, sodass es ein Touchback
Touchback,
gab.
ja.
Man muss auch sagen, Mecole Hardman, eieiei, das war ein bitteres Spiel für ihn. Zwei
Das.
Fumbles, einen verloren davon und irgendwie diese Reverse-Dinger mit ihm, die haben wirklich überhaupt nicht funktioniert.
Das Leid der Chiefs Receiver geht weiter.
Ja, wobei hier mal Marquez Valdes-Scantling, ne? Also
Ja.
zwei Catches und das waren nicht nur irgendwelche Catches, sondern richtig gute Catches. Und man hatte ja so ein bisschen zwischendurch, Rashee Rice angeschlagen, weil das war ja nun mal der Nummer 1 Receiver bei den Chiefs, aber also letztendlich ist dieser Takeaway oder der größte Takeaway in diesem Spiel ist halt einfach, dass du einen Elite-Quarterback brauchst, wenn du gegen so ein Team spielst, weil was Mahomes da gemacht hat, das war halt schon beeindruckend. Am Ende hat er 9,3 Yards pro Passversuch gehabt. Das ist halt unfassbar. Dazu hat er auch noch wieder einige Runs gehabt, die wichtig waren. Allgemein das Running Game der Chiefs absolut Elite. Also
Ja,
Pacheco
definitiv.
richtig, richtig stark. Edwards-Helaire auch mit zwei richtig guten Läufen.
Auch
Oder
interessant,
mit.
viel mit solchen, eben mit Motion Handoffs und sowas. Also viel, wo viele Plays, wo praktisch Mahomes, also die haben generell viel mit also zwei Backs gespielt irgendwie oder zwei Back-Formations. Und dann immer ersten angefaked, zweiten einen Handoff gegeben oder Mahomes hat selbst sogar noch angefaked zu laufen. Also die haben den Bills viele Looks gegeben, was das Run Game anging, ja. Das, also nicht nur einfache irgendwie Inside Power Runs oder was nicht sonst. Klar, häufig sind dann aus diesen Handoffs genau das geworden, aber eben davor mit bisschen versteckter, ja, wie sagt man das, versteckter Intention. Also ein bisschen versucht, das Play zu disguisen, ja.
Und es hat auch gut funktioniert. Also am Ende dann 146 Rushing Yards für das gesamte Team, 6,1 im Schnitt. Da sieht man schon, die Offense, die hat richtig, richtig gut funktioniert bei den Chiefs. Und das war jetzt auch wirklich, das muss man mal ganz klar sagen, das beste Chiefs-Spiel diese Saison. Und das zeichnet halt das Team auch aus, dass sie halt genau dann, wenn es drauf ankommt, in den Playoffs, dann sind sie plötzlich wieder da und es ist halt so ein bisschen langweilig fast schon, aber ich glaube, so ein bisschen sind die Chiefs mittlerweile ein Team, dem die Regular Season einfach komplett egal ist, weil es ist eh egal, in welchen Seed sie haben, ob
Ja.
sie jetzt den ersten oder den dritten oder sonst was haben. Die gewinnen halt ihre Spiele, ne? Und das ist halt, das zeichnet sie halt aus, dass sie wissen, wir können halt gegen jedes Team in den Playoffs immer gewinnen, weil wir halt den besten Quarterback haben.
Ja. Auf der anderen Seite haben wir ein Team, für das es komplett umgedreht ist. Es schafft es irgendwie, also die Regular Season ist für die wichtiger, weil in den Playoffs scheinen sie jedes Mal zu choken und häufig scheint da auch Patrick Mahomes der Endgegner zu sein. Ja, Josh Allen jetzt auch auf dem Weg nach Cancun. Leider muss man wieder so sagen, zum Teil hat es auch an ihm gelegen in dem Game.
Finde ich, würde ich jetzt tatsächlich gar nicht mal
Würdest du
so
mir
krass sagen.
widersprechen?
Ja, würde ich tatsächlich widersprechen, weil du hattest da ein paar Dinger, ne? Stephon Diggs hatte so ein, zwei Drops. Dann hast du am Ende ja dieses Missed Field Goal, womit du ja auch dann Gleichstand hergestellt hättest. Und ich meine, es war jetzt ein 44-Yard-Field Goal. Also, es war natürlich im Wind in Buffalo schwierig, aber nicht unmöglich. Und da fand ich teilweise auch die Playcalls ein bisschen schwierig, weil klar, das liegt auch ein bisschen an Allen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, in diesem Drive mit dem Missed Field Goal hattest du halt also du hattest halt 2. und 9 nach einem First Down Run, wo ich denke, ah, muss halt nicht sein, aber okay, dann hast du halt 2 tiefe Pässe, die halt beide nicht ankommen. Und da habe ich mich dann schon gefragt, okay, war das jetzt Allen, der versucht, den Ball tief zu erzwingen, oder ist es halt so, dass die Playcalls so angesagt werden? Und das fand ich halt nicht optimal, weil letztendlich musstest du zu diesem Zeitpunkt ja nicht diesen Killshot suchen, weil es waren noch 2 Minuten auf der Uhr. Selbst wenn du dann einen Touchdown machst mit 2 Minuten auf der Uhr, gibst du
Genau.
halt auch Mahomes nochmal die Möglichkeit, zurückzukommen. Und deshalb ist es halt, wäre es halt sinnvoller gewesen, dass du eben das machst, was dich das ganze Spiel über eigentlich ja durchgebracht hat, dass du eben über das Quick Passing Game, das Kurzpassspiel kommst. Khalil Shakir hat da ja auch richtig gut gespielt, war da immer wieder eine Gefahr. Auch ein James Cook hat man da ja auch im Receiving Game immer wieder gesucht. Und das fand ich halt dann so ein bisschen fragwürdig. Auch was man auch mal wieder sagen muss, Stephon Diggs, die zweite Saisonhälfte von ihm echt schwach. Also da würde mich auch mal interessieren, ob er irgendwie noch angeschlagen war oder verletzt, oder ob das jetzt auch schon wieder so dieser klassische ja, Receiver Decline ist, der irgendwie ab 30 zu kommen scheint, weil er ist jetzt 30 und das kommt ja irgendwie gefühlt bei fast allen, dass es dann sofort einen Drop-off gibt. Da bin ich gespannt. Und die Bills sind halt so ein Team. Sie hatten halt jetzt über Jahre so ein Fenster, haben es halt nie geschafft, auch an den Chiefs vorbeizukommen. Und für die wird es halt eine richtungsweisende Offseason, weil natürlich am Ende ist es wahrscheinlich sogar noch ein Erfolg, dass man in den Divisional Round gekommen ist, nachdem die Saison ja richtig schlecht angefangen hat. Man zwischenzeitlich dachte, Playoffs werden sie wohl nicht erreichen, aber
Ja.
zu Hause gegen die Chiefs dann nicht zu gewinnen.
Ja, vor allem ist das jetzt so ein bisschen die Frage, ist das deren Kryptonit, ne, nachdem es schon jetzt zweimal passiert ist. Und was ich da sagen muss, du hast schon eben angesprochen, das Playcalling der Bills missfällt mir so ein bisschen. Was ich damit meine, ist, dass du hast es gerade auch zum Ende des Games gesehen. Du hast bei den Routen, sowas von dem, was ich gesehen habe, auf den Replays, hast du häufig nur zwei Level. Du hast nur ein Deep Level an Routen und du hast ein Short Level. Aber dieses Intermediate Passing Game, Mitte des Feldes, sowas wie Slants, also alles so im Bereich 10 bis 15 Yards oder so, lass es 8 bis 15 Yards sein, haben die Bills irgendwie ziemlich wenig angegriffen, hatte ich den Eindruck. Und dann bleibt dir natürlich als nicht viel übrig, dann bleiben dir ein paar Checkdowns, bleiben dir ein paar Curls und Flats, also diese kurzen Routen alle, oder du hast eben irgendwelche Fades oder Posts, die du dann tief läufst, aber du nimmst halt dadurch einen ganzen Teil der Offense und einen ganzen Teil des Feldes irgendwie raus, wenn du da nicht für Routen schemst. Und das fand ich halt so ein bisschen gefehlt und deswegen hast du auch häufig gesehen, wie Allen irgendwie einfach loslaufen musste, weil gar nichts offen war, weil eigentlich, ja, wie gesagt, nur diese zwei Level attackiert wurden, fand ich.
Ja, und da würde ich mir eben nochmal diese Frage stellen, was ist mit den Receivern, war das jetzt, was war mit Stephon Diggs, weil das ist ja eigentlich so der Premium-Spieler dafür,
Playmaker,
genau
ja.
diese, für genau diese Region, für diese Intermediate Routes. Das kann der ja eigentlich genau richtig. Also von daher frage ich mich schon, war er vielleicht doch verletzt? Man hat es halt gemerkt, ne? Also gefühlt haben sie teilweise ohne Diggs gespielt, weil er irgendwie kein Faktor war. Auch die Bälle, die er bekommen hat, die tiefen Bälle ja auch nicht festhalten konnte. Da war ja auch ein Ding, wo ein langer Ball und eigentlich perfekt platziert, aber irgendwie bekommt Diggs den nicht ganz richtig zu fassen und dann, ja, geht so ein Drive dann auch mal schnell zu Ende. Und Gabe Davis hat ja auch verletzt gefehlt. Also allgemein Verletzungen, auch hier natürlich wieder eine gewisse, ja, nicht zu unterschätzender Faktor, auch in der Defense, ne? Also die Linebacker waren ja eh schon ein bisschen angeschlagen da. AJ Klein hat sich ja auch dann verletzt während des Spiels. Dann hast du teilweise da mit deinem Nummer 4 und Nummer 5 oder Nummer 3 und Nummer 4 Linebacker gespielt. Was ja eben auch so ein Grund ist, warum dann eben Pacheco so einen großen Tag hatte am Boden, dann wieder mit 97 Rushing Yards, und auch ein Travis Kelce hatte wieder so ein bisschen das, so ein Bounceback oder Vintage Game, ja, könnte man sagen, ne? Allgemein, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Travis Kelce, wahrscheinlich der Spieler mit den zwei, ja, besten Superfans der Liga, also einmal klar Taylor Swift, und ich weiß nicht,
sein
ob du es
Bruder,
gesehen hast,
ja,
sein Bruder,
der da shirtless steht.
Es war einfach ein absolut geiles Bild. Oberkörperfrei mit einem Chiefs-Mütze auch noch, einem Bier in der Hand
und dann natürlich
komplett
diesem,
aus.
Und dann natürlich diesem klassischen Bild, den eben Offensive Lineman hat.
Ja. So. Also der Typ ist auch einfach, man merkt, er genießt sein Retirement auf jeden Fall in vollen Zügen.
Willkommen zur Familie, Taylor.
Ich hoffe einfach, er bleibt dem Sport irgendwie erhalten,
ja,
dass er sagt irgendwie, hey, ich hab Bock hier Co-Kommentator oder Experte zu werden, weil das kann ich mir auch richtig gut bei ihm vorstellen. Macht ja auch einen Podcast mit seinem Bruder, also.
Ja, und er weiß ja auch einiges. Also du hast ja auch gesehen,
auf jeden Fall,
auch in den Eagles-Games noch diese Saison, wie er häufig teilweise, ich erinnere mich an die eine Szene, wo irgendwie Jalen Hurts irgendein Audible gecallt, und dann hat Kelce halt gesagt, nein, 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 das machen wir nicht. Also der ist ja auch nicht nur ein Center, der weiß einiges über das Game, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall einer der besten Center, zumindest unserer Generation.
Unserer Generation, ja. Definitiv, ja.
Ja.
Und wenn ich Bills-Fan bin, dann bin ich ein bisschen böse, glaube ich, drüber, wenn ich vorher 2 Stunden Schnee geschaufelt habe, das Stadion vom Schnee befreit, wenn dann wieder das gleiche Resultat rauskommt, wie gefühlt immer jetzt gegen Kansas City.
Es ist halt wirklich bitter, ne? Also es ist eine Franchise, die hat ja eh, die hat so viel gelitten in der Vergangenheit, gerade in den Playoffs, ne? Also auch Super Bowl gibt es ja nun einige Geschichten, was die Bills angeht, und irgendwie nie hatten sie am Ende den positiven.
Und wir sehen uns ja, wir finden uns ja immer wieder, jede Saison in den Season Previews, wo wir immer wieder sagen, ja, Bills, doch, sehen wir als Super Bowl-Contender dieses Jahr auch wieder. Also die könnten wieder, und dann schaffen sie es jedes Mal in die Playoffs und bleiben hängen. Also so,
ja,
es fehlt dieses eine Clutch-Game, ja.
Ja, ist halt die Frage, woran das dann am Ende liegt, ne? Und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es jetzt für Sean McDermott so eine richtungsweisende Saison wird, weil ich glaube, dass man da auch dann, ja, die Geduld irgendwann verliert. Also er hat jetzt ja auch zwischenzeitlich Offensive Coordinator nochmal gewechselt. Ken Dorsey ist ja gegangen, Joe Brady dafür gekommen. Ist ja auch einer, der einige Head Coaching Interviews hatte dieses Jahr. Also könnte vielleicht dann auch wieder sogar weg sein. Da stelle ich mir dann die Frage, wie bekommt man es in Buffalo hin, eine konstante, ja, Offense Production zu bekommen, aber auch vergleichen an Seite eben defensiv genügend Spieler zu halten, dass man da eben auch nicht überrannt wird, weil da gibt es einige Spieler, deren Verträge auslaufen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das Team so aufbauen, weil das wird eine interessante Offseason.
Ich habe das Gefühl, die Bills könnten auch definitiv auch in der Defense den einen oder anderen größeren Playmaker noch vertragen. Ich glaube, da fehlt es ihnen noch, wenn wir einen wirklich guten Linebacker oder einen so richtig soliden Defensive End, um noch mehr. Ich glaube, das müsste sich auf jeden Fall auch noch ändern. So in der Secondary sind sie ganz gut aufgestellt, aber.
Ja, ist halt die Frage, ob sie da einen ihrer Spieler entwickeln, also einen von den jungen Edge-Rushern zum Beispiel, auch in Greg Rousseau oder so. Oder ob sie dann eben sagen, okay, wir versuchen nochmal irgendwie All-In zu gehen, aber es wird halt nicht leichter, und so ein Team altert ja auch sozusagen, und irgendwann musst du diesen leichten Umbruch einfach auch, was die Verträge angeht, irgendwann wirst du dazu gezwungen. Bei den Chiefs hatten wir es ja auch schon, deshalb haben sie ja auch auf Right Receiver so ein Problem, weil sie eben einen Tyreek Hill getradet haben, weil sie gesagt haben, okay, dieser Vertrag schränkt uns bei anderen Sachen eben so sehr ein.
Ja.
Und dazu gehört eben auch, dass man dann im Draft die richtigen Entscheidungen trifft. Und das ist halt die Frage, ob die Bills das hinbekommen. Weil letztendlich, seien wir ehrlich, mit dem Talent auf Quarterback und im Team sollte da schon zumindest mal eine Super Bowl-Teilnahme
Drin
auf
sein,
dem.
ja.
Ja, genau.
Einer in den letzten 4 Jahren hätte drin sein müssen, ja, das sehe ich
Ja.
ähnlich. Gut. NFC Championship Games jetzt dann am kommenden Wochenende, beziehungsweise für uns am Montagnacht, 0:30 Uhr dann 49ers Lions. Zum Glück Chiefs Ravens, 21 Uhr am Sonntag, das sollte für die meisten noch schaubar sein. Ja, ich bin richtig hyped. Also ich wünsche mir wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich den Lions Chiefs Super Bowl gerne haben, wirklich.
Ah,
Was
ich weiß nicht, Chiefs haben wir jetzt schon so oft gesehen. Also ich muss sagen, dann bin ich doch schon mal für die Ravens, weil ich auch Lamar gönne einfach.
das schon, aber ich würde gern einfach sehen, wie die Chiefs den Super Bowl verlieren gegen die Lions, deswegen.
Das wäre schon, also die Lions als Super Bowl Champion, ich glaube, das würden eigentlich alle, außer vielleicht 49ers, Ravens und Chiefs-Fans unterschreiben. Also, und vielleicht auch nicht die Packers, Vikings oder Bears-Fans.
Ja
Aber
gut, aber.
ansonsten, ich meine, das ist doch echt, das ist einfach eine geile Geschichte.
Da würden die NFL-Scriptwriter mit dieser Saison perfekt abschließen, ja. Das
Ja,
fände
auf
ich
jeden
auch.
Fall.
Gut, Brian, wir sind durch mit den Divisionals. Wir schauen mal, guckt auf unsere Social Medias. Wir sind uns nämlich noch nicht sicher, ob wir nochmal es schaffen, eine kleine Vorbesprechung für eben die Conference Championships zu machen. Wenn ja, werden wir das bestimmt auf Twitter, beziehungsweise X heißt es ja jetzt, posten. Das werdet ihr dann da sehen. Oder auch, wenn ihr hier auf meinen Sportpodcast ein Auge offen haltet. Und dann sehen wir uns entweder kurz vor den Conference Championships, beziehungsweise hören uns kurz danach wieder. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Endlich geht sie los, die Formel 1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing. Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.